ARD.
Föhr nach New York. Eine Auswanderergeschichte. Das ist die 6. und letzte Folge. Wenn ihr die ersten noch nicht gehört habt, fangt am besten damit an. Alle Folgen könnt ihr in der ARD-Audiothek hören. Der Link ist in den Shownotes. Und wir haben noch einen Tipp für euch. Wir nehmen diesen Podcast gerade auch auf Friesisch auf. Abonniert einfach Föhr nach New York, eine Auswanderergeschichte. Dann verpasst ihr nichts.
Hey, mich kennt ihr bereits. Ich bin Bente Faust. Und das ist die Geschichte meiner Großeltern, die vor fast 100 Jahren von Föhr nach New York ausgewandert sind. Und in dieser Folge kommen sie zurück auf ihre Insel. Genau genommen eher zufällig. 2010 wollte ich die ganze Geschichte von meiner Großmutter Inge Rickmers hören. Sie hat erzählt und ich hatte ein Aufnahmegerät dabei.
Ich habe mich geschminkt, ich habe gerauscht. Ich war was Besonderes dann, ne?
In der letzten Folge hatten Inge und Hermann geheiratet, weil Hermann 1944 in den Krieg musste. Er hat auf Seiten der Amerikaner in Frankreich gekämpft und wurde schwer verletzt. Der Krieg ist jetzt zu Ende und die Welt atmet auf. Aber die Folgen sind noch lange zu spüren, auch auf Föhr.
Föhr nach New York, eine Auswanderergeschichte. Ein Podcast von Honig und Gold, dem NDR Schleswig-Holstein und der Fähring-Stiftung von Föhr. Dies ist die 6. und letzte Folge. Care-Pakete und ein Cocktail. Die Queen Mary transportiert jetzt amerikanische Soldaten aus Europa zurück in die USA. Auch Hermann reist auf dem Ex-Luxusdampfer zurück nach New York. Für seinen Kriegseinsatz verleiht ihm die US Army allerhand Auszeichnungen für Tapferkeit und Einsatz für die Freiheit, darunter das Purple Heart. 2 Jahre, 5 Monate und 21 Tage war er in der Armee. Sein Entlassungsgeld $300. Dafür kauft er sich eine neue Armbanduhr. Eine Bulova, Modell Ambassador. 14 Karat Gold, 21 Steine, grünes Lederarmband. Preis $62,50.
Diese Uhr hab ich jetzt. Meine Mutter hat sie mir mal gegeben. Ich stehe auf Armbanduhren. Aber mit der konnte ich erst gar nichts anfangen. Die ist so klein und so zierlich, wie eine Damenuhr. Aber in den 40ern war das wohl Mode. Und als ich die Story zu dieser Uhr herausfand, war klar, die will ich behalten. Ich meine, das ist die Uhr, die sich mein Opa gekauft hat als Ersatz für seine, die ihm im Krieg abgenommen wurde, als er verwundet am Boden lag. Sie muss für ihn eine Art Symbol für das Überleben gewesen sein.
Inge erhält am 12. Mai 1945 ihre Einbürgerungsurkunde. Für die beiden US-Amerikaner beginnt jetzt ein neuer Lebensabschnitt. Sie ziehen nach Queens, Rego Park, in jenes Viertel, in dem sie vor fast genau einem Jahr geheiratet haben. Inge hat jetzt einen Bürojob. Sie hilft nur noch gelegentlich im Deli aus, während Hermann wieder voll einsteigt ins Deli-Business. Diesmal bei Ted und John.
Während Hermann und Inge in New York ihr Glück genießen, ist auch auf Föhr die Freude groß. Johannes Hinrichsen kommt nach mehr als 2 Jahren aus amerikanischer Gefangenschaft in Frankreich frei. Am 15. Oktober 1946 ist er endlich wieder zu Hause. Er schreibt später in sein Tagebuch:
Als ich in Wieg mit dem Dampfer angekommen war, spürte ich eine riesige Erleichterung. Doch am Wieger Hafen suchte ich meine Eltern vergeblich. Es war gegen Feierabend und die Arbeitsleute wollten gerade nach Hause, sodass mich Friedrich Nissen aus Gothing mit dem Trecker mitnehmen konnte. Auf Höhe des Weges, wo der Hof Mittelberg stand, kamen meine Eltern und die kleine Schwester Dina mir mit Pferd und Wagen entgegen. So konnten wir uns freudestrahlend begrüßen und sind glücklich nach Hause gefahren.
Auch der Briefverkehr zwischen Föhr und den USA ist jetzt wieder möglich. und Inge erhält die traurige Nachricht, dass ihr geliebter Vater Rivert am 11. November 1944 an einem Herzinfarkt gestorben ist. Er wurde nur 51 Jahre alt. Der erste Brief von Inge, der nach dem Krieg auf Föhr eintrifft, versetzt die Familie in helle Aufregung. Endlich Nachricht aus New York. Fast hätten sie die Wäsche auf dem Feuer vergessen und das Haus wäre abgebrannt, weil sie alle rausrennen. Nach 4 Jahren Funkstille erfahren die Föhrer, Inge ist verheiratet. Und dann noch mit Hermann, den dort ja alle kennen. Dass aus der kindlichen Liebelei etwas werden würde, hätte Inges Mutter nicht gedacht. Und die beste Nachricht? Inge ist schwanger. Mutter Clara antwortete prompt.
Meine liebe Inge und Hermann. Die Freude war natürlich groß, so gute Nachrichten zu bekommen. Wie ist man nur froh, dass der Briefverkehr offen ist. Es kommen bald jeden Tag Briefe von Amerika an. Liebe Inge, meine Gedanken sind jetzt immer mehr bei dir. Denn die Zeit ist wohl da, dass du jeden Tag Zuwachs erwartest. Ob es wohl ein Junge wird?
Es wird ein Mädchen. Claire Elaine Rickmers, meine Mutter. Sie wird am 4. Juni 1946 in New York geboren.
Ich kann mir wohl vorstellen, dass Hermann die Zeit gar nicht abwarten kann. Denn dass er kinderlieb ist, weiß ich. Wir haben noch ein Foto, wo ihr einen Ausflug macht. Und Hermann hat ein fremdes Kind auf dem Arm und strahlt übers ganze Gesicht. Nun haben wir auch doch mal alles von Hermanns Verwundung zu wissen bekommen. Gerade an dem Tag, wo Vater beerdigt wurde, hättest du auch bald deinen lieben Hermann verloren. Man muss Gott danken, dass alles noch so gut abgelaufen ist. Hier auf Föhr sind viele Lazarette mit Amputierten und Lungenkranken. Es ist ein Elend, wenn man das so sieht. Und alles umsonst.
Verwandte in den Staaten zu haben, ist jetzt Gold wert. In den Nachkriegsjahren mangelt es in Deutschland an allem. Die Zeit wird für viele zum harten Überlebenskampf. Wer Connections in die USA hat, bekommt vielleicht eines der heiß begehrten Care-Pakete. Darin Lebensmittel, Kleidung und Waren zum Tauschen. Wie wichtig die Care-Pakete auch auf Föhr sind, erklärt Robert Klei von der Fering-Stiftung.
Gerade auch in der wirtschaftlichen Not nach dem Zweiten Weltkrieg gab es dann Luxusartikel wie echte Schokolade, echten Kaffee. Und das war natürlich in Amerika leicht zugänglich und nicht so teuer. Und hier in Deutschland war es zu der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg nicht erschwinglich und überhaupt nicht vorhanden.
Doch die Pakete reichen hinten und vorne nicht. Zwischen 1944 und 1950 sind schätzungsweise bis zu 18 Millionen Deutsche auf der Flucht oder werden vertrieben. Auch in Süderende und Olzum kommen Ausgebombte, Heimatlose und Vertriebene an. Im Schnitt ist nun jeder Dritte auf Föhr ein Flüchtling.
Johanna, die jüngste Schwester von Ulmam, also meine Großtante, hat mir erzählt, wie das mit den Flüchtlingen zu Hause auf Föhr war.
Wir hätten sogar einen Tino für Flüchtlinge, der ist gerade Matalem, wir sogar ein Bad.
Die Flüchtlinge haben bei ihnen zu Hause sogar auf dem Flur gewohnt. So viele waren es.
Renate, wie ging noch? Und wir, Jungfrau, man hat ihm ja in Grimms Märchen verlesen. Ach, kann ich.
Johanna erinnert sich vor allem an Renate, die ihr jeden Abend Grimms Märchen vorgelesen hat. Johanna war damals ja erst 8 Jahre alt.
Im Februar 1947 bricht der Jahrhundertwinter ein. Das Eis auf der Nordsee ist so dick, dass Schiffe nicht mehr zu den Inseln durchkommen. Brennstoffe und Nahrungsmittel sind ohnehin schon Mangelware. Und jetzt fehlen auch noch die Care-Pakete. 2 Föhrer haben eine ebenso tollkühne wie verrückte Idee. Sie wagen sich mit ihrem tonnenschweren Laster auf das Eis, um Waren vom Festland zu holen. Und tatsächlich, es hält. Über die Eisstraße kommen in den kommenden Wochen 100 Tonnen Lebensmittel und Brennstoff auf die Inseln. Dazu 16,5 Tonnen Post und 2200 Care-Pakete. Auch nachdem das Eis geschmolzen ist, bleibt die Situation angespannt. Hermanns Vater, Louis Hinne, schreibt am 25. Juni 1947 in einem Brief an seinen Sohn:
Lieber Hermann, liebe Inge, liebe Claire. Gestern erhielten wir euer schönes Paket. Habt denn unseren herzlichen Dank für all die wertvollen Dinge, die darin verpackt waren. Ich will sagen, dass ich von den Dingen einiges für Brennmaterial eintauschen kann. Alles wird knapper und es ist kein Ende abzusehen. Für Geld kann man in den seltensten Fällen etwas bekommen. Und wenn schon, dann muss man Summen dafür bezahlen, die in gar keinem Einklang mit der Sache stehen. Dieses nennt man den schwarzen Markt. Es ist wohl kaum etwas dagegen zu machen, aber wenn man sich während seines langen Lebens stets bestrebt, ehrlich und wahrhaftig zu sein, so ist es einem so überaus peinlich, sich mit Zuschachteleien einzulassen. Doch genug davon, alles Lamentieren nützt doch nichts und man muss denn nur die Welt rollen lassen. Was nun mich persönlich anbetrifft, ist der Tabak, der in euren Paketen ist, immer für mich das Beste, denn ich werde ein leidenschaftlicher Raucher, je älter ich werde. Und der amerikanische Tabak schmeckt mir ausgezeichnet.
Während Louis Hinne seine moralischen Verfehlungen über den schwarzen Markt und Zuschachteleien in Rauch aufsteigen lässt, hat Inges Mutter Clara keine Zeit für philosophische Gedanken. Im Gegenteil. Um ihre Familie und die gastierenden Flüchtlinge durchzukriegen, unternimmt sie im April 1947 eine Reise zu ihrem Bruder Volkert nach Hamburg, um auf dem Schwarzmarkt Waren zu tauschen. Darüber berichtet sie in einem Brief an ihre Tochter.
Meine liebe Inge, lieber Hermann, Mittwoch fuhren wir mit dem Milchlastwagen nach Wiek. Von Wiek nach Dagebüll dauerte die Reise 5 Stunden. Wie wir in Niebüll ankamen, war es schon dunkel und wir konnten kein Nachtquartier bekommen. So mussten wir beim Roten Kreuz übernachten. Es war furchtbar. Männer und Frauen, alles durcheinander. Auch auf dem Fußboden lagen Leute zum Schlafen.
Clara hat ihre Tochter Christina dabei und einen Koffer voller Lebensmittel von ihrem Hof und einige Dinge aus dem letzten Care-Paket. Sie hofft auf gute Geschäfte. Ein riskantes Unterfangen.
Den nächsten Morgen fuhren wir nach Husum. Auf dem Husumer Bahnhof wurden so einige Leute zur Seite gerufen. Da hieß es:
Bitte die Koffer öffnen!
Zum Glück hatte ich vom Bürgermeister eine Bescheinigung, dass ich Selbstversorger bin und Lebensmittel für die Reise mitnehmen durfte. So ging das denn noch gut. Aber ich will euch sagen, ich habe eine Angst gehabt.
In der britischen Besatzungszone, wozu auch Schleswig-Holstein und Hamburg gehören, ist der Schwarzmarkthandel strengstens verboten. Wer erwischt wird, landet im Gefängnis.
Nachmittags ging es mit dem Zug weiter nach Hamburg. Die Leute sitzen man so auf dem Dach, auf den Puffern und Trittbrett. Es sind furchtbare Zustände in Deutschland. Wie wir in Hamburg ankamen, fuhr schon keine Hochbahn mehr. So mussten wir auf dem Bahnhof im Wartesaal übernachten. Das Bild und die Gesichter, überhaupt den ganzen Eindruck vom Abend, vergesse ich nie wieder. Solche verkommenen und verdreckten Gesichter. Ihr macht euch da keinen Begriff von. Ich glaube, die meisten Leute in Hamburg leben vom schwarzen Markt. Der Dreck, den man kaufen kann, ist auch so teuer. Das kann kein Mensch von seinem Gehalt bezahlen. Morgens mit der ersten Bahn sind wir dann raus zu Volkert gefahren und haben dann erst geschlafen. Das ist lebensgefährlich, mit dem Zug zu fahren. Wenn der Zug einläuft, ist es solch ein Gedränge, dass jeden Tag Leute zu Tode kommen. Unter unserem Zug sind auch 2 Frauen zu Tode gekommen. Hamburg ist stellenweise nichts als Trümmer. Die Leute müssen Furchtbares durchgemacht haben.
Die Menschen in Hamburg leben in doppelt und dreifach belegten Wohnungen, in zerstörten Häusern oder Kellern. Die Lebensmittelversorgung der Stadt ist 1947 an einem Tiefpunkt angelangt. Aber auch die Hamburger haben ein großes Bedürfnis, endlich wieder zur Normalität zurückzukehren. Erste Lichtspielhäuser zeigen wieder Filme. Und so haben sich Clara, Christina und Volkert die amerikanische Komödie »Die ewige Eva« angesehen und herzlich gelacht. Der Film spielt in Claras alter Heimat, New York. Apropos New York, Clara möchte dringend dorthin reisen. Seit 9 Jahren hat sie Inge nicht gesehen. Und sie will natürlich auch ihr erstes Enkelkind kennenlernen. Und deshalb hat sie in Hamburg jetzt noch einen wichtigen Termin.
Nachmittags gingen wir dann zum amerikanischen Konsulat. Ich habe gefragt, ob ich rüber kann. Na, wir hoffen noch. Ich möchte euch doch so gerne alle mal sehen. Vor allem die kleine Claire.
Es klappt nicht. In den Nachkriegsjahren sind Besuchervisa schwer zu kriegen. Leichter zu bekommen sind Aufenthaltsgenehmigungen. So eine beantragt Clara dann für sich und ihre jüngste Tochter Johanna. Endlich wird Johanna ihre große Schwester Inge kennenlernen. Die beiden haben sich ja noch nie gesehen. Außerdem hat Inge in New York mittlerweile ihr zweites Kind zur Welt gebracht. Einen Jungen namens Lorenz, den in der Familie alle nur Löcki nennen. Und so wandert Clara Ketelsen 1949 ein zweites Mal in die USA aus. Genau genommen ist es eher ein ausgedehnter Besuch, so erzählt es Johanna.
Mama, ich kann über Couch schleppen. Und Ernst, alle hohle Fjur.
1,5 Jahre schlafen die beiden auf der Ausziehcouch in Inge und Hermanns Wohnzimmer.
Ja, da habe ich mir gesagt, dass ihr es 4 Cent, Jüngeren, Jüngeren, 40. Ja, wie der Uhn kam, da schaut ich die, dass ich die ein Wüffst oder. Ich tut hoch aus der Blut. Ja. Und dann wird das öfter mit dem Saster. Und dann hat so ein Smog, ich sehe das noch. Ja, ja. Mit so einem Pelz an. Ja, Kragen mit Pelz, ja.
Eine elegante Dame mit Pelzmantel und Hut. So erinnert sich Johanna an die erste Begegnung mit ihrer großen Schwester Inge. Sie sieht sie schon von Weitem, als sie mit ihrer Mutter Clara ewig in der langen Schlange am Einreiseschalter anstehen mussten. Johanna lernt die große Stadt gleich von ihrer schönsten Seite kennen. Sie geht mit ihrer Mutter und großen Schwester shoppen.
Wenigstens der neue Style, das wurde ich erst gemerkt, ja, wir hätten alles fein Chrom. Aber wir haben alles auch Nachkriegszeiten, Salafzeit, Chrom. Das wurde wie der neue Style gelegt von New York und da wurde ich ihm geklärt. Ein grünen Mantel. Yeah. Oh. Yeah.
Weil sie in ihren selbstgenähten Nachkriegskleidern so ärmlich aussieht, bekommt Johanna erstmal eine neue Garderobe. Zum Beispiel einen schicken grünen Mantel. Johanna, von allen nur Hanna genannt, geht in New York zur Schule. Währenddessen macht Clara mit den beiden Kleinenkelkindern Claire und Lorenz Ausflüge.
Meine Mutter Claire lebt heute auf Föhr in Süderende, in Inges und Hermanns Alpenhaus. Dort saßen wir letzten Sommer im Garten. Föhr im Sommer ist einfach das Beste. Die Rosen blühen, die Vögel zwitschern und auf den Tellern hatten wir Apfelkuchen. Den hatte ich bei Stellys Hüss aus Olzum geholt. Meine Mutter hat mir von ihren eigenen New York-Erinnerungen erzählt. Sie ist ja in Queens geboren und aufgewachsen.
Ich weiß, als meine Oma und Hannah mit mir auf den Empire State Building gegangen sind, da habe ich meiner Mutter erzählt, ich habe den Fuß vom lieben Gott gesehen.
Drei Jahre später, 1952, reisen Inge und Hermann mit ihren Kindern zurück nach Föhr. Claire und Löcki sollen die Heimat ihrer Eltern sehen und alle Verwandten treffen. 4 Monate bleiben die 4 auf Föhr. Claire ist damals 6 Jahre alt. Sie und Löcki haben in den USA nur Englisch gesprochen. Auf Föhr wird Friesisch gesprochen, auch wenn die Amtssprache natürlich Deutsch ist.
Ich habe ja überhaupt nicht überlegt, dass ich Deutsch lernen muss. Ich kannte Deutsch gar nicht.
Ja.
Ich habe dann ein kleines Buch gekriegt. Ich konnte dann auf dem Schiff sagen Danke und Bitte und Guten Morgen. Aber mehr konnte ich nicht.
Hermann und Inge genießen es, in der alten Heimat zu sein. Die Welt hat sich in den letzten Jahren so sehr verändert. Aber auf Föhr scheint vieles noch immer so zu sein, wie die beiden es in Erinnerung haben. Die Kinder verbringen Zeit bei ihren Großeltern in Olzum und in Süderende. Ein Sommer mit vielen Freiheiten und Entdeckungen. Löcki und Claire finden schnell Anschluss an die Dorfkinder und lernen auch schnell Friesisch. Nach 4 Monaten heißt es dann wieder Koffer packen. Rauf aufs Schiff, über den Atlantik und zurück nach New York.
Und dass wir wieder nach New York sollten, dann habe ich mich unter dem Tisch versteckt. Ich wollte nicht wieder zurück nach New York. Das war die Freiheit hier auf Föhr. Alle Kinder spielten auf der Straße und so. Und in New York musste meine Mutter immer mit nach unten und gucken, wo wir bleiben und so.
Das ist der entscheidende Unterschied für Claire. In New York sind Kinder immer unter der Aufsicht der Erwachsenen. Auf Föhr sind Kinder viel freier. Als die Familie wieder in New York ankommt, haben alle Heimweh nach Föhr. Die Zeit auf der Nordseeinsel hat etwas in ihnen verändert. Oh, sie haben solche Sehnsucht, wollen wieder an die Nordsee, zurück nach, ihr wisst schon, Föhr. Auch bei dem kleinen Löcki, der New York Larry genannt wurde, konnte man das hören.
Und mein Bruder hat, als wir wieder in Amerika waren, angefangen, Friesisch zu reden. Da kamen die Jungs an zu meiner Mutter, Larry redet so komisch.
Wir freuen uns so, dass Larry wieder da ist, aber er redet so komisch, wir können ihn nicht verstehen.
Trotzdem taucht die Familie wieder in ihr New Yorker Leben ein. Inge bekommt einen neuen Job.
Als School Crossing Guard gearbeitet und habe die Kinder über die Straßen gebracht, wenn sie zur Schule gingen.
Hermann arbeitet wieder bei seinen Brüdern John und Teddy im Deli. Claire kommt in die Primary School und Löcki in den Kindergarten.
Insgesamt könnte man sagen, haben sie eine gute Zeit. Das Leben verläuft in geordneten Bahnen, ohne schlechte Nachrichten oder böse Überraschungen. Und doch fehlt etwas. Föhr. Aber dort gibt es keine richtige Perspektive für die Familie.
Als wir zurück nach Amerika kamen, ein Mann lief herum mit so einem langes Gesicht. Und ich sagte, was, ja, er möchte zurück nach Deutschland. Ne?
Anfang des Jahres 1955 entdeckt Clara Ketelsen dann eine Annonce in der Föhrer Zeitung. Daran erinnert sich Inges Tochter Claire.
Meine Oma hat geschrieben, es gibt einen Café im Nachbarort in Toftum zu pachten, habt ihr Lust? Und die hatten Lust.
Das Café Ratje, eine Gastwirtschaft in Toftum, dem Nachbardorf von Olzum, sucht neue Pächter. Wäre das nichts für Hermann und Inge? Für Clara gäbe es nichts Schöneres. Ihre Tochter und ihr Schwiegersohn im Dorf nebenan, ihre Enkelkinder können sie täglich sehen. Das wäre zu schön, um wahr zu sein. Clara will ihre Tochter und den Schwiegersohn unbedingt überzeugen. Anrufen geht nicht. Inge und Hermann haben kein Telefon. Und in Olzum besitzt nur der Bürgermeister eins. Ein Brief dauert viel zu lange. Jetzt muss schnell gehandelt werden. Also gibt Clara ein Telegramm auf. Das ist teuer. Daran merkt man, Clara ist die Angelegenheit wichtig. Und tatsächlich, Hermann und Inge sind begeistert von der Idee. Es ist die Chance, auf die sie seit Jahren warten. Hermann nimmt sofort Kontakt mit Karl Ratje auf, dem Besitzer der Wirtschaft. Und er antwortet umgehend seiner Mutter.
Liebe Mutter, wir haben gute Nachrichten von Karl Ratje erhalten. Er ist gewillt, das Café an uns zu verpachten. So werden wir wahrscheinlich Ende August bei euch eintreffen. Muss sagen, wir freuen uns sehr darüber. Wir sind alle etwas aufgeregt. Meine Brüder meinen auch, es ist eine sehr gute Zeit, um zurück nach Föhr zu gehen. Ich glaube schon, dass wir dort ein gutes Leben machen können.
Im Jahre 1955 schließt Familie Rickmers endgültig ihr New York-Kapitel ab. Sie gehen zurück nach Föhr. In New York gibt es weiterhin zahlreiche friesische Delis. Doch nun bekommen sie Konkurrenz. Die erste McDonald's-Filiale eröffnet in den USA. Im Radio hört man inzwischen weniger Jazz. Chuck Berry, Little Richard und Bill Haley beschallen die USA mit einem ganz neuen Sound. Der Rock'n'Roll ist geboren. Der 1. Dezember 1955 gilt als Geburtsstunde der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung, weil sich die afroamerikanische Aktivistin Rosa Parks in einem Bus in Montgomery, Alabama, weigert, ihren Sitzplatz für einen weißen Fahrgast zu räumen und verhaftet wird. Im gleichen Jahr tritt die Bundesrepublik der NATO bei und die DDR dem Warschauer Pakt. Auf Föhr kommt der letzte Kriegsheimkehrer nach Hause und der Bürgermeister von Süderende ist der erste im Dorf, der sich ein Auto kauft.
1955. Was für ein Jahr. Die Welt wird immer schneller. Die Entwicklungen überschlagen sich. Und auf Föhr, da geht eben alles etwas gemächlicher vonstatten. Das ist bis heute so. Und ehrlich gesagt auch gut so. Keine U-Bahn, kein McDonald's. Und der Kaufmann im Nachbardorf macht immer eine Mittagspause. Und deshalb habe ich auf Föhr immer das Gefühl, mehr Zeit zu haben als in der Stadt.
Im Spätsommer 1955 kommt Familie Rickmers auf Föhr an. Zuvor hatten sie viele Pakete vorausgeschickt mit den wichtigsten Besitztümern. Ihre Möbel haben sie verkauft, sodass der Rest ihrer Habseligkeiten in zwei riesige Überseekoffer passte. Wenige Tage nach ihrer Ankunft stehen sie mit diesen Koffern vor einem Backsteinhaus in Toftum.
Der Eingang mit den grünen Flügeltüren befindet sich in einem kunstvoll gemauerten Erker mit Rundbogen. Darüber der einladende Schriftzug Café Rathje. Das ist es also. Inge und Hermann freuen sich riesig darauf, jetzt eine Gastwirtschaft auf Föhr zu betreiben. Aber ein bisschen Sorge ist auch dabei. Ein Café ist ja kein Deli. Und würden Sie in die Dorfgemeinschaft aufgenommen werden?
Ich hatte ja überhaupt keine Hemmungen. Also wenn ich eine Freundin von früher besuchen wollte und ich hatte gerade eine Stunde Zeit, dann bin ich dahin und habe ein bisschen geklönt und so. Und dann, ich habe mich nie zurückgesetzt gefühlt.
Inge ist jetzt 33 Jahre alt, Hermann 37. Tochter Claire ist 9 und Sohn Löcki 6. Sie sind die Neuen im Dorf und irgendwie die Exoten. In Deutschland geboren, auf dem Papier Amerikaner, im Herzen Friesen. Jetzt wollen sie endlich zusammenbleiben. Dort, wo sie sich eigentlich zu Hause fühlen.
Der Kulturschock ist trotzdem groß. Obwohl das Café an der Hauptstraße liegt, fährt selten ein Auto vorbei. Eine U-Bahn oder einen öffentlichen Bus gibt es nicht. Wenn man nach Wieg will, muss man mit dem Postauto fahren. Inge lebt dennoch ein kleines Stück New York weiter auf Föhr.
Ich war ja noch immer ein bisschen geschminkt, wenn ich zum Kaffeeplatz ging. Und ich habe auch geraucht. Und die sitzen da und randalieren über die Frauen, die rauchen. Ich sage, ja, ich rauche ja auch. Das ist doch ganz was anderes. Du warst ja in Amerika. Tja.
Die vier wohnen nun in der Wohnung direkt über dem Café. So ähnlich wie damals in New York, als sie direkt über dem Deli wohnten. Nur blickt man hier auf Kuhwiesen und Misthaufen, statt auf Straßen voller Passanten und Geschäfte.
Hermann, jetzt nicht mehr Clark, sondern Boss im eigenen Laden, hat eine Idee, wie er die Umsätze im Café noch pushen kann. Er kauft einen Fernseher. Sein Sohn Löcki erinnert sich an diese Geschäftsidee.
Wir haben ja den dritten Fernseher auf Föhr gehabt, der überhaupt verkauft wurde. Und mein Vater hat ja einen Eintritt genommen abends, einen Groschen. Und mit dem Geld hat er die ganzen Fernseher finanziert. Und das hat ja damals über 1000 Mark gekostet. Und dann zum Beispiel, wenn am Samstag Ohrensorgtheater war, da war die Bude voll, 80, 90 Leute.
Haben Sie denn einen netten Untermieter gekriegt, wenn ich fragen darf?
Können Sie schweigen, Frau Boll?
Oh, Frau Knob, ich will doch keine Draht schießen, ne?
Dann schweigen Sie, Mama.
Ein weiteres Hightech-Gerät, das im fernen New York damals schon in praktisch jedem Haushalt steht, ist das Telefon. In Toftum und Umgebung gibt es damals immer noch nur einen einzigen Apparat beim Bürgermeister. Doch jetzt gibt es einen zweiten, im Café Rathje, angeschafft von Hermann. Die Rickmers sind damit quasi die Kommunikationszentrale auf Föhr Land. Ständig ruft jemand aus Wieg und manchmal auch aus dem fernen Amerika an, um Leute aus Toftum oder den Nachbardörfern zu sprechen. Claire erinnert sich, wie sie mit dem Fahrrad losgeschickt wurde, um irgendwen von irgendwo an die Strippe zu holen. Und nach dem Anruf sitzt man noch im Café zusammen. Tagsüber gibt es Kaffee und Kuchen, abends Grog und Bier.
Mein Vater war ja ein Geschäftsmann und so, und wenn die dann Grog getrunken haben, dann hat er den dritten Grog ausgegeben und dann blieben die Leute sitzen und haben ordentlich verzehrt.
Man hat ja so viele Leute kennengelernt und so viele Geheimnisse, wenn man Gastwirtin ist und die kriegen einen in den Tüdel. Das ist tatsächlich wahr. Die erzählen einem dann Sachen.
Nach Hermann und Inge kommen weitere New Yorker Friesen im Familienverbund zurück nach Föhr.
Und bis heute ist das Band zwischen beiden Welten, der großen Stadt in Amerika und der kleinen Insel in der Nordsee, unzertrennbar. So hängen bei den Friesen in New York Bilder von Föhrer Landschaften. Und in vielen guten Stuben auf Föhr hängen Bilder, die das Leben in New York zeigen. Föhrer Musiker nehmen an der Stäubenparade in New York teil, ein riesiger Trachtenumzug mit dem sich die deutsch-amerikanische Community feiert. Und oftmals sind Amerikaner und Amerikanerinnen auf Föhr und suchen nach Spuren ihrer Herkunft.
Und dann finden sie auf Föhr einen amerikanischen Drink, den Manhattan Cocktail, Whisky, süßer Wermut und eine Kirsche. Den klassischen Before-Dinner-Drink gibt es auch auf Föhr, weil meine Großeltern den mitgebracht haben.
Ich glaube, wir sind die Ersten gewesen, die hier Manhattans gemacht haben. Als Lorenz Konfirmation hatte. Es ist hier zur Nachtfeier, da lebt man auch an Kaffee und Kuchen und abends und Essen. Ne? Und mein Mann wollte das nicht. Kein Kaffee und Kuchen vorweg. Ja, ich sage, wenn wir nur zum Essen, ich sage, dann mache ich einen Cocktail, sonst meinen die, wir sind geizig. Und da haben wir das erste Mal Manhattans gemacht. Ne? Die kannten das ja von früher.
Und bis heute ist der Manhattan-Cocktail das Föhrer-Nationalgetränk. Sönheit!
Was für ein ereignisreiches Leben mit Up and Downs
und Over and Outs.
Ein Leben gelebt auf zwei Kontinenten.
In zwei grundverschiedenen Welten.
Leidenschaftlich vereint in einer großen Liebe.
Und zu einer schier unglaublichen Geschichte.
That's life.
Ich habe kein schlechtes Leben gehabt, auch wenn ich mal einsam gewesen bin. Also ich habe ein gutes Leben gehabt, meine ich.
I said, that's life.
That's life.
And as funny as it may seem, some people get their kicks stomping on a dream. But I don't let it get me down. Cause it's final word that keeps spinning around.
Was bleibt am Ende von so einem ereignisreichen Leben wirklich übrig? Was hat man der Nachwelt hinterlassen? Und was habe ich von all dem übernommen? James Baldwin, einer meiner Lieblingsautoren, hat es treffend formuliert. Geschichte ist nicht Vergangenheit, sondern unsere Gegenwart. Wir tragen unsere Geschichte in uns. Wir sind unsere Geschichte. Baldwin ist übrigens in Ulmams Nachbarschaft in Harlem aufgewachsen. Er ging auf die Nachbarschule. Später wird der schwarze Autor zu einem der bedeutendsten amerikanischen Schriftsteller. Ich denke, Baldwin meinte, dass wir auf der einen Seite in den Verhältnissen leben, die die Menschen vor uns geformt haben. Aber er meinte auch, dass wir die Erlebnisse und Erfahrungen unserer Vorfahren in uns tragen. Und dass es wichtig ist, sich mit der Vergangenheit auseinanderzusetzen. Gern mit dem Positiven, aber vor allem darf man auch den Blick in den Abgrund nicht scheuen. Nur so können wir es besser machen. Generation für Generation. Dadurch ist Geschichte nichts Statisches, Unveränderbares mehr. Denn wir schreiben Geschichte jeden Tag.
I always felt myself right at home. But I feel myself right at home wherever I go.
An Ulmam bewundere ich ihre positive Lebenseinstellung. Trotz ihrer schweren Jahre während des Krieges, mit so viel Ungewissheit und Verzicht, hat sie es stets geschafft, die positiven Seiten zu sehen, ohne Verbitterung. Und sie ist offen auf andere Menschen zugegangen.
I have no inhibitions against other races or other religions. And I got along with them all.
Inge und Hermann sind in ein fremdes Land gezogen, haben sich irgendwie durchgeschlagen, haben eine Familie gegründet. Und sie sind irgendwann in ihre alte Heimat zurückgekehrt. Das nennt man Migration. Wenn ich dieses Wort höre, muss ich erstmal an Grenzzäune, Frontex oder Abschiebung denken. Aber Migration ist viel mehr und so alt wie die Menschheit. Und meine Groß- und Urgroßeltern haben eigentlich genau das Gleiche getan, wie Hunderte, die heute eine Grenze passieren, in der Hoffnung auf ein besseres Leben. Aber das ist eine andere Geschichte. Und jetzt komme ich wieder zum Anfang unserer Geschichte, Erinnert ihr euch? Die Familienfeier auf Föhr. Der Geburtstag von Uroma Clara, also Inges Mutter. Ein Jahr nach Claras 90. Geburtstag habe ich sie in Olzum besucht. Ich wollte mich von ihr verabschieden, da ich auf eine längere Reise gehen wollte. Meine jüngeren Schwestern Nele und Levke waren auch bei unserer Uroma. Sie saßen auf ihrem Schoß und sie unterhielten sich. Ich fand diesen Anblick irgendwie magisch und dachte, die sind 3 Generationen auseinander und haben sich doch so viel zu erzählen. In diesem Moment wollte ich Clara zu New York und Harlem befragen. Ich wollte Details von ihr hören und nochmal in diese Welt vom Apollo Theater und dem Swing und dem Jazz eintauchen. Aber irgendwie traute ich mich nicht. Es war mir, warum auch immer, unangenehm oder ich empfand es als uncool, keine Ahnung. Jedenfalls fragte ich nicht und verabschiedete mich und ging auf meine Reise. Einige Wochen später, als ich meine Mutter zum ersten Mal von unterwegs aus der Schweiz anrief, erzählte sie mir, dass Uroma Clara vor einer Woche gestorben sei und die Beerdigung gerade stattgefunden habe. Wie meine Mutter so ist, hatte sie direkt ein paar tröstende Worte für mich. Wie schön es doch sei, dass Clara bis zu ihrem Tode beschwerdefrei zu Hause allein gelebt habe. Sie habe sich einfach ins Bett gelegt und sei einfach nicht mehr aufgewacht. Einen schöneren Tod könne man sich doch kaum vorstellen, oder? In diesem Moment beschloss ich, Geschichtensammler zu werden und in Zukunft alle Gelegenheiten zu nutzen. Ich wollte sie sammeln, die Erzählung, und am besten so direkt und pur wie möglich. Und so habe ich dann Inge, also Ulma, mehrmals interviewt. So konnte ich immerhin ihre Erinnerung als 5-Jährige hören, wie sie damals, 1927, mit ihrer Mutter Clara und ihren 2 kleinen Schwestern Christina und Anne nach Harlem kam. Aber die Story, die kennt ihr ja schon. Credits. Föhr nach New York ist ein Podcast von Honig und Gold und NDR Schleswig-Holstein. In Kooperation mit der Fering-Stiftung von Föhr.
Ich bin Bente Faust und das war die letzte Folge auf Hochdeutsch. Wenn euch Inge und Hermanns Geschichte gefallen hat, habe ich noch etwas für euch. Den ganzen Podcast gibt es auch auf Friesisch, der Muttersprache meiner Großeltern. Die Folgen sind auch in der ARD Audiothek. Produktion Honig und Gold. Idee, Buch und Regie Daniel Hauptmann und ich, Bente Faust. Musik und Sounddesign Boy Cassidy. Projektleitung NDR Anna Barke und Volker Schulz. Redaktion NDR Benedikt Stubendorf, Helge Albrecht, Dina Martin und Katharina Marenholz. Projektleitung Fering Stiftung Robert Klei. Recherche Daniel Hauptmann, Bente Faust und Kreske Ingbersen. Fact-Checking, Yves Müller und Ute Mark. Cover-Illustration, Jana Alu. Cover-Foto, Jan Schmiedendorf. Es sprachen Peter Bieringer, Jamie Watson, Lara Maria Wichels, Björn Maas und Christian Brückner. Im Interview Robert Klei, Kreske Ingbersen und Harald Kissierdo. In den O-Tönen hörtet ihr Inge Rickmers, Claire Faust, Johanna Göppert und Lorenz Rickmers. MusikerInnen: Klavier Dominik Dittrich, Kontrabass Hajo Sirksena, Schlagzeug Alex Jitzdinski, Bläser Southwest Oldtime Allstars, das sind Trompete Martin Auer, Saxophon und Klarinette Gary Fuhrmann, Posaune Felix Fromm, am Cello Hagen Kur, Gesang Jamie Watson, Jana Alu und Chris Kiel. Backing Vocals Kiyoka Unika. Gitarre Ani Alu und Boy Cassidy. Produziert und aufgenommen im Off-Your-Tree Studio in Hamburg. Transkription von Briefen Hannes Priebe. Der Podcast wurde mit den Mitteln durch die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien Berlin
für die friesische Volksgruppe im Lande Schleswig-Holstein. Friesenstiftung. Friesk Stifting ermöglicht. Weitere finanzielle Unterstützung kam aus Süderende von Assolarania e.V. Danke an Jan und Anke Hinrichsen aus Borgsum, Nils Riewertz und Jörg Rolus aus Süderende und Inke Rickmers aus New York, Bui Rickmers aus Olzum, Heike Volkerts, Karin Ketels und dem Friesfunk. Für weitere Interviews danke an Heike Götz und Christiane Greve und das Auswandererhaus in Bremerhaven. Und danke an das Team vom NDR für die redaktionelle Unterstützung.
Und hier noch zwei Hinweise. Es gibt einen Soundtrack zu dem Podcast mit allen Songs in voller Länge.
Und wenn ihr Lust habt, noch weiter in der Geschichte zurückzugehen, dann hört euch doch den Podcast Jürgen Rickmers durch die Stürme des 19. Jahrhunderts an. Hier geht es um meinen Ururgroßvater, dem Opa von Opa Hermann. Und jetzt sage ich vielen Dank fürs Zuhören, Völtung, der Djam dir bewesen san. Adies und tschüss. Euer Bente Faust, a.k.a. Boy Cassidy.
So, und bevor ihr ausschaltet, vielleicht habt ihr gemerkt, wie mich die Geschichte meiner Großmutter Inge beeindruckt. Eine starke Frau, finde ich, mit einer spannenden und wahren Geschichte, die vorher noch nie erzählt wurde. Und das hat sie übrigens mit einer ganzen Reihe anderer Frauen gemeinsam. Die Geschichtsbücher sind voller Männer, das nervt irgendwie. Aber es gibt einen Podcast, der sich nur um bis heute unbekannte Pionierinnen, Vorkämpferinnen und Visionärinnen dreht. Lost Sheroes, vergessene Heldinnen, jetzt schon in der dritten Staffel.
Lost Sheroes, Frauen, die in den Geschichtsbüchern fehlen. Ein Podcast von Cosmo.
I'm a girl, I'm a boss. I'm a pirate, I'm a saint, got a job, got a crush. I'm a girl, I'm a legend. I'm today, I'm tomorrow, can be happy, I bring sorrow. I'm history.
Lost Sheroes, der Podcast über Frauen, die im Geschichtsbuch fehlen. In jeder Folge stelle ich euch eine vergessene Heldin vor und ich erkläre euch, warum diese Frau total wichtig war und warum wir alle ihren Namen kennen sollten. Wir machen Geschichte lebendig, greifbar und stellen euch Frauen vor, die Vorbilder sind, die für uns alle eine Inspiration sein sollten. Hört gerne rein und abonniert den Podcast.
I'm a girl, I'm a boss. I'm a pirate, I'm a saint, got a job, got a crush. I'm a girl, I'm a legend. I'm today, I'm tomorrow, can be happy, I bring sorrow, I'm history.
Um echte Leben an echten Orten geht es auch im Podcast Deep Doku. Alle zwei Wochen könnt ihr da in eine neue Lebensrealität abtauchen. Mal sitzt ihr mit an der Kasse des berühmten Berliner Fetischclubs KitKat. Dann seid ihr mit der Polizei auf Streife oder in der Notrufzentrale der Feuerwehr. Jedes Mal erzählt eine andere Person eine neue Geschichte.
Wir saßen im Sicherheitsraum meiner Wohnung, haben dort stumm im Dunkeln abgewartet.
Deep Doku erzählt persönliche Geschichten.
Meine Priorität war ganz klar, ich wollte vorm Automaten sitzen mit einer Kippe und einem Drink in der Hand.
Wir sind in unseren Reportagen und Dokus immer nah dran, so, dass es wehtun kann.
Plötzlich hören wir Allahu Akbar-Rufe und Schüsse, gleichzeitig Raketenalarm, ein totales Chaos. Ja.
Wir tauchen jedes Mal in eine andere Welt ab.
Ich habe ja 3-4 Wetten immer am Laufen, so wie beim wirklich wie beim Alkoholiker oder Drogenabhängiger.
Mein Name ist Johannes Nichelmann und ich präsentiere euch alle zwei Wochen eine neue Folge von Deep Doku.
Mein Anwalt war knallhart und hat mir das. Es kann gefährliche Körperverletzung, das kann versuchter Mord, dann können Sie lebenslänglich ins Gefängnis dafür gehen.
Deep Doku, wahre Geschichten aus Berlin und der Welt in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.
Und wenn es um wahre Geschichten geht und wie sie jeden Einzelnen von uns immer prägen, gibt's noch einen spannenden Podcast. In Deutschland ein halbes Leben stehen drei Menschen im Mittelpunkt, die zufällig alle im Herbst 1989 zur Zeit des Mauerfalls geboren sind.
Da lag ich noch im Kreißsaal, mein Mann war zwischendurch da gewesen, war schon wieder weg zu dem Zeitpunkt. Und dann kam die Schwester ganz aufgeregt in den Kreißsaal gelaufen. Ich hatte sie noch im Arm und rief dann, wissen Sie, was passiert ist? Die Mauer ist gefallen.
In diesem Herbst feiern die Deutschen den 35. Jahrestag der Friedlichen Revolution.
In Deutschland ein halbes Leben treffe ich, Christian Bollert, drei Menschen, die an diesem historischen Tag geboren worden sind und die ich seit ihrem 18. Geburtstag begleite. Wir sprechen darüber, was in Deutschland eigentlich gerade los ist und was aus diesem Land werden kann. Deutschland hat die drei verändert, sie haben Deutschland verändert und ganz nebenbei hat das alles auch mich verändert. Denn der ostdeutsche Teil meiner eigenen Identität spielt heute für mich eine viel größere Rolle. Ich frage mich, was ist eigentlich gerade in Deutschland los? Und was kann aus diesem Land in den nächsten 35 Jahren werden?
Die Links zu meinen Tipps legen wir euch in die Shownotes.